Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Mailin, hast du schon mal von einem Lärmaktionsplan gehört?
Nein, noch nicht.
Okay, da muss ich vielleicht mal ein bisschen einführen, und für dich, wenn du jetzt zuhörst und das auch noch nie gehört hast oder nicht weißt, was man darunter verstehen können sollte oder was man darunter versteht. Lärmaktionsplan ist im Prinzip, dass jede Kommune, jede Gemeinde ermitteln muss, wie viel Lärmbelästigung die Bevölkerung aushalten muss.
Muss ich das denn aushalten?
Ja, musst du schon, weil immer wenn du irgendwo wohnst, hast du ja um dich rum Menschen und die haben ja eine gewisse, also du hast ja immer eine gewisse Lärmbelästigung und du musst dann einfach mal ermitteln, wie viel Lärmbelästigung das ist. Das ist eine EU-Verordnung, das ist darin begründet, dass wirklich Lärm gesundheitsschädlich ist und diese Gesundheitsschäden ja nachgewiesen sind. Und nicht nur gesundheitsschädlich, sondern tatsächlich auch tödlich. Also das ist das, was man ja immer bei Lärm gar nicht denkt. Aber sehr, sehr viele Todesfälle sind dem Lärm geschuldet oder der Lärmbelastung, die einfach auf die Bürger, auf alle Menschen, die irgendwo wohnen, einwirken.
Das heißt, in dieser Verordnung steht dann, wie laut ich meine Musikanlage drehen darf.
Nee, das ist, glaube ich, nicht das, was gemeint ist. Da geht es hier tatsächlich irgendwie um zum Beispiel Lärm von einer Eisenbahntrasse oder um den Lärm einer Straße oder um den Lärm von Industrieanlagen. Zum Beispiel hier in Cuxhaven haben wir ja die Elbe als Schifffahrtsstraße. Da fahren Schiffe lang. Du hast ja immer eine gewisse Grundlärmbelästigung.
Und das muss jede Kommune quasi festsetzen, wo die liegt für die Bürger.
Ja, also die Kommunen sind aufgefordert, das herauszufinden, was sie auch selber beeinflussen können. Also gerade so die Schifffahrtsstraße oder ein Flughafen, ein Militärflughafen, der hier ja auch für Lärmbelästigung sorgt. Da haben wir ja keinen Einfluss drauf, das müssen wir auch nicht großartig ermitteln. Aber wir müssen schon gucken bei den Straßen, also wie groß hat der Straßenlärm Einfluss oder Industriegebiete oder Betriebe, wie groß ist der Lärmeinfluss von solchen Sachen auf die Bevölkerung und welche Gebäude und welche Wohnlagen sind besonders gefährdet und wo sind Menschen besonderem Lärm ausgesetzt.
Auf jeden Fall an den Hauptstraßen, würde ich mal sagen. Ja,
relativ schnell und logisch. Und dann kommen wir dann auch dann von dem einen, dass wir das zum einen ermitteln, zu dem nächsten, dass irgendwann ja auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Menschen tatsächlich vor Lärm zu schützen. Und da, finde ich, wird es interessant, weil Tempo 30 ist natürlich ein sehr probates Mittel, um, wenn vorher Tempo 50 oder 70 war, die Lärmbelästigung zu senken.
Das sieht man jetzt ja schon ganz häufig, dass man das irgendwie zwischen 22 und 6 Uhr morgens macht, so ein Hinweisschild, dass dann Tempo 30 ist wegen Lärmbelästigung.
Genau, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Also, dass man sagt einfach irgendwie ab abends einer gewissen Uhrzeit, wo die Leute dann mehr Ruhe haben wollen, dass dann reduziert wird auf Tempo 30. Das kann man ja auch als Kommune relativ leicht dann machen, wenn der Lärmaktionsplan das quasi vorschreibt, dass da mehr Ruhe sein muss, dann kann man das machen. Das nächste ist Flüsterasphalt einfach. Da habe ich jetzt gelernt, Flüsterasphalt bringt also wirklich eine ganze Menge an Lärmreduzierung. Das Problem ist nur, Flüsterasphalt muss irgendwie, ja, wahrscheinlich spätestens nach 10 Jahren eher alle 7 Jahre erneuert werden und ist extrem teuer.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mich total doof fühle, aber bei Flüsterasphalt muss ich irgendwie lachen und so an so Gummimatten denken oder so, diese Sportplätze, die so gummiert sind.
So Tartanbahn meinst du? Genau. Ja, genau. Naja, aber das ist es nicht. Es ist wirklich nur ein Asphalt, der extrem geräuschdämmend ist. Aber wenn man dann jetzt so sieht, wie viel Aufwand betrieben wird, also Tempo 30 ist ja vom Aufwand vielleicht nicht so hoch, aber schon von den Einschränkungen ziemlich stark. Wenn es eine Durchgangsstraße ist, dann ist das irgendwie komisch und auch ärgerlich, wenn man nur Tempo 30 fahren kann. Flüsterasphalt, ein Riesenaufwand ist es ja auch, wenn man jetzt die anderen Sachen bedenkt, also CO2, und wenn man weiß, dass alle 7 Jahre dieser Asphalt neu muss, dann ist es ja auch vielleicht finanziell ein Riesenaufwand. Und da denke ich dann immer, okay, und wenn jetzt mehr Menschen Fahrrad fahren würden, ein Fahrrad ist ja, ich würde mal sagen, fast komplett geräuschfrei.
Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Also fahr jetzt mal mit dem Fahrrad durch Altenwalde, selbst die stehenden Autos machen Lärm.
Stimmt, selbst die stehenden Autos machen Lärm, also zumindest wenn es Verbrenner sind, die Elektroautos sind da ja wieder ein bisschen leiser. Aber ja, also Fahrrad ist da, finde ich, ein Teil der Lösung. Je mehr Leute Fahrrad fahren, umso weniger haben wir mit Lärm zu tun. Also das ist, was wir beim Fahrradfahren überhaupt noch nie als Pluspunkt, glaube ich, bedacht haben oder benannt haben, dass die wenige Lärmverursachung oder quasi gar keine Lärmverursachung natürlich ein totaler Pluspunkt sind beim Radfahren.
Also auch hier Fahrrad immer ein Teil der Lösung.
Das einzige Rad, was so ein bisschen Geräusche macht neben Elektrorädern mit Motor, ist ja so das Mountainbike, weil da habe ich Abrollgeräusche vom Reifen, aber so richtig laut ist es auch nicht.
Ja, aber ich weiß, dass es da andere Konflikte gibt, so in Wäldern, also so über Mountainbiker wird ja auch viel geschimpft.
Trotzdem ist das Mountainbike das Rad, was mich, glaube ich, aufs Fahrrad gebracht hat. Also ich war damals ja Surfer, Windsurfer und aus der Richtung kam dann auch die Mountainbike-Welle. Oder da fing sie dann so ein bisschen an und die ersten Mountainbikes habe ich gesehen in Surfshops tatsächlich.
Das heißt, du warst so ein richtig cooler Dude und bist surfen und Mountainbiken gegangen?
Naja, Mountainbiken immer dann, wenn kein Wind war und das war ja häufig und dann haben wir uns alle Mountainbikes irgendwie zusammengekauft, da fing das dann mit an.
Also das heißt, was in Norddeutschland bei den Fahrradläden ist, wo die Skier dazu packen im Winter, ist denn quasi in Norddeutschland beim Surfladen das Mountainbike gewesen?
War früher so, aber wir waren relativ schnell dann auch in Fahrradgeschäften. Also mein erstes Mountainbike habe ich über Hartje bezogen, glaube ich, über einen Kfz-Großhandel und das war ein Schauf.
Was ist
Kennst
das?
Kennst du gar nicht.
Nee.
Ja, also die Marke, glaube ich, gibt es immer noch. Schauf gibt es immer noch, aber das war tatsächlich mein erstes Mountainbike vom Lehrlingsgehalt damals, vom Auszubildendengehalt gekauft und damit war ich eigentlich ganz schön weit vorne.
Das ist auf jeden Fall cool. Also bei mir war es ja das Gravelbike, was mich aufs Rad gebracht hat und im Grunde genommen würde ich mal sagen, fahre ich hier zumindest fast die gleichen Strecken, wie du wahrscheinlich damals mit dem Mountainbike gefahren bist.
Jetzt bin ich ja jahrzehntelang Mountainbike gefahren, auch hier in Norddeutschland. Wir haben ja viel hier gemacht, wir sind hier viel rumgefahren und ich bin sogar irgendwie auf Downhill-Rändern gefahren. Aber am Anfang war das Mountainbike einfach nur, um von der Straße wegzukommen, um ein bisschen cool rumzufahren. Und dann gab es auch in Cuxhaven schon ein Fahrradgeschäft, der sich ein bisschen auf Mountainbike spezialisiert hat. Dann ging richtig die Mountainbike-Welle los. Und dann ist ja tatsächlich jeder damit gefahren und die meisten sind damit ja nur zur Eisdiele gefahren.
Ich wollte gerade sagen, hier in Cuxhaven oder am Zoo würde ich jetzt mal sagen, ist es eigentlich nur ein cooles Jugendrad, oder? Ich meine, was willst du hier denn auch großartig fahren?
Also ich habe Mountainbike nicht als Mountainbike, sondern als Geländerad definiert und Gelände haben wir ja genug, das weißt du doch auch, oder?
Das weiß ich ja, die Küstenheide bietet da ja viel.
Küstenheide, Wernerwald, Altenwalde, also wir haben ja schon ein bisschen was, also mehr als woanders in Norddeutschland vielleicht sogar. Und deswegen sind wir hier viel im Gelände gefahren und hatten auch echt Spaß.
Aber trotzdem hast du eben gesagt, bist du irgendwann Downhill-Rennen gefahren. Wie bist du auf den Trichter gekommen?
Tja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das war eigentlich, dass wir öfter mal im Harz gewesen sind. Dann sind wir Mountainbike-Rennen gefahren im Sauerland. Das war eigentlich unsere meisten Strecken waren im Sauerland. Einige, ganz wenige im Harz. Und da sind wir dann eigentlich immer ganz gut mitgefahren. Das hat Spaß gemacht.
Das kann ich mir vorstellen. Da sind dann ja wenigstens auch ein paar Berge. Aber wenn du jetzt aus dem Flachland kommst, stelle ich mir das schwierig vor, wenn du gar nicht weißt, wie Berge funktionieren.
Naja, Berge und Kurven, die sind im Flachen ja relativ ähnlich. Also das haben wir schon ganz gut hingekriegt. Wir haben uns eigentlich auch immer ganz gut im Mittelfeld da oder ein bisschen weiter oben sogar platziert. Ein paar Top-Ten-Platzierungen haben wir auch rausgefahren. Also das ging schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Mountainbike ist bei mir mittlerweile fast aus meinem Fuhrpark weg.
Weil?
Weil ich hier oben total gerne Gravelbike fahre. Also für mich hat das Gravelbike das Mountainbike weitestgehend ersetzt.
Das kann ich voll gut verstehen. Also ich bin ja kein Mountainbike gefahren, also ich hab dieses Ersetzen-Gefühl jetzt quasi nicht, aber ich bin mit einem Gravelbike gestartet und dadurch, dass ich halt eben kein Downhill fahre oder sowas, sondern nur hier fahre, reicht mir das für hier, weil es halt eben das Geländerad ist.
Ich habe so das Gefühl, dass jede Generation irgendwie das Einstiegsfahrrad hat. Also bei uns war es dann tatsächlich das Mountainbike, danach kam irgendwie so das Trekkingrad. Dann hatten wir noch mal eine Zeit lang Jan Ulrich und Konsorten. Da sind auch viele aufs Rennrad gestiegen, die dann irgendwie umgestiegen sind. Jetzt ist es tatsächlich so das Gravelbike, was die nächste Generation irgendwie catcht, habe ich das Gefühl.
Ja, wobei ich da bei uns in der Belegschaft auch irgendwie so eine Gegenrichtung beobachte. Also ich weiß noch nicht ganz genau, warum die Gegenbewegung da ist, aber wir haben ja in der Werkstatt so ein paar Jungs, die fahren ja ziemlich intensiv Mountainbike.
Ja, aber Elektro-Mountainbike, oder?
Was?
Du meinst hier unsere Downhill-Jungs?
Ja, genau.
Ja, das ist ja auch super interessant, genau. Also die sind ja richtig auf dem Downhill-Trip und auf Mountainbike-Trip. Die sollen wir vielleicht mal dazu befragen, was die bewogen hat.
Da bin ich gespannt.
Okay, bei uns im Interview heute mal Luis und Lars. Und das sind nicht nur Mitarbeiter bei uns im Laden, sondern das sind auch hier die Downhill-Cracks aus Cuxhaven. Und Downhill in Cuxhaven geht ja irgendwie gar nicht zusammen. Und deswegen gleich mal die Frage an euch, wie kommt ihr eigentlich darauf, Downhill zu fahren und aus Cuxhaven zu kommen? Ich meine, das passt doch überhaupt nicht zusammen, oder?
Ich habe irgendwann angefangen, im Bikepark zu fahren und dann hat mir das Spaß gemacht und dann bin ich darauf gekommen, Rennen zu fahren. Das hat mir dann noch mehr Spaß gemacht und seitdem fahre ich mit meinen Eltern und meinem Vater sonst jetzt alleine öfter einfach in die Bikeparks und treffe mich mit Freunden.
Aber jetzt erzähl mal, also du hast ja in Cuxhaven und auch nicht in der Nähe, hast du ja keinen Bikepark, Lars. Also wie bist du auf die Idee gekommen, im Bikepark zu fahren?
Durch die Berufsschule hat sich das auch ergeben jetzt. Da bin ich besonders viel im Bikepark sonst gefahren. Davor war ich erst einmal im Bikepark, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Und dadurch, dass ich von der Berufsschule aus direkt in der Nähe bin, hat sich das dann einfach dahin entwickelt.
Okay, jetzt müssen wir mal dazu sagen, Lars macht bei uns eine Ausbildung zum Zweirad-Mechatroniker. Und die Berufsschule, die ist im Seesen, in Seesen im Harz. Und von da aus hast du natürlich den Zugriff auf die Bikeparks im Harz. Welcher ist dein bevorzugter Bikepark? Wo gehst du immer hin?
Am liebsten bin ich im Racepark Schulenberg. Der ist zwar nur am Wochenende auf, aber für mich die besten Strecken da und die beste Stimmung.
Alles klar. Okay, Schulenberg ist dein Bikepark. Und Luis, aber du hast noch keine Ausbildung angefangen. Du musst nicht immer am Wochenende oder die ganze Woche im Harz sein. Wie kommst du da drauf, Downhill zu fahren?
Angefangen hat es tatsächlich durch meinen Bruder. Der hat mich das erste Mal bei uns mit im Wald genommen auf die kleinen Strecken. Und da durfte ich dann öfters mitkommen und habe da auch angefangen, was mit Lars zu machen. Dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang relativ wenig gemacht. Dann irgendwann ein neues Fahrrad bekommen zur Konfirmation und dadurch wieder mehr mit Lars gemacht und dann viel gefahren.
Okay, jetzt Lars hat gerade schon gesagt, ihr fahrt ja tatsächlich richtig zu Rennen. Also was sind das für Rennen? Wo finden die statt? Und ja, was sind das für welche? Also wie läuft das so?
Ja, also wir waren jetzt dieses Jahr bei einem EXS Downhill Cup. Der ist deutschlandweit. Da gibt es dann auch noch die Downhill-Reihe, die durch ganz Europa geht. Da fahren wir jetzt dieses Jahr nur ein Rennen mit. Außerdem fahren wir dann noch bei der Gravity Cup Serie. Die ist auch nur in Deutschland, hauptsächlich im Harz, wo wir dieses Jahr bis auf zwei Rennen alle mitfahren konnten.
Jetzt habe ich mal so eine Frage zwischendurch. Also ich glaube, wenn man so ein Rennen fährt, dann muss man sich ein bisschen vorbereiten. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man einfach so aus der kalten Hose da rein startet. Ihr sagt schon, ihr wart ein paar Mal im Bikepark. Aber ihr könnt ja nicht, oder ihr fahrt wahrscheinlich nicht jedes Wochenende in den Bikepark, um irgendwie zu trainieren. Wie macht ihr das denn hier zu Hause?
Ja, also hier zu Hause können wir am besten im Wald, in Altenwalde an der Burg, können wir da einigermaßen gut trainieren. Es ist zwar nicht vergleichbar mit dem, was es im Bikepark gibt, aber um die Basics zu lernen, reicht es dann aus. Um dann besser zu werden, wirklich seine Technik zu verbessern, was Wurzeltechnik angeht, Kurventechnik, dazu muss man dann tatsächlich echt einfach in den Bikepark fahren. Man kann hier ganz gut Rennrad fahren oder mit dem Gravel, was weiß ich, seine Ausdauer gut trainieren und ein bisschen Krafttraining gehört auch immer dazu.
Jetzt weiß ich das aus meiner aktiven Downhill-Zeit, dass wir natürlich Techniktraining immer gerne gemacht haben, hier in Cuxhaven oder auch dann in den Parks, aber Ausdauertraining, Rennradfahren, Strecke fahren, das haben wir immer sehr unterschätzt. Wie ist denn das bei euch?
Ja, also ich mache sowas gar nicht. Ich gehe wirklich nur im Bikepark fahren. Ab und zu sind wir mal in den Harburger Bergen. Da machen wir dann eine Tour von 20 Kilometern durch. Jetzt am Wochenende wollen wir noch in Deister fahren, da auch nochmal eine Tour machen mit ein paar Freunden aus der Schule.
Also da hat sich nichts geändert. Kondition wird immer noch nicht so hoch angesehen bei den Downhill-Fahrern, wie es eigentlich sein müsste, oder?
Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich spiele nebenbei auch noch Handball. Dadurch habe ich, würde ich sagen, eine ganz gute Grundkondition. Rennradfahren tue ich gerne, komme ich aber auch leider nicht so oft zu. Aber die Kondition merkt man dann doch immer, könnte auch besser sein.
Das ist vor allen Dingen, wenn man so drei Tage auf so einem Rennen ist, dann ist ja mit Training und Vorläufen und allem, ich nehme mal an, das ist noch mit Vorläufen oder ist es nicht mehr?
Ja, also beim EXS Downhill Cup, da gibt es dann immer einen Seeding Run, nennt sich das da. Da wird dann quasi dein Startplatz ermittelt, wo du dann einmal quasi einen kompletten Rennlauf machen musst. Dadurch kriegst du deine Startreihe oder deinen Startplatz und dann musst du dann deinen normalen Rennlauf danach starten.
Genau, das ist tatsächlich immer noch so wie früher. Ja. Und ich weiß, dass man dann immer wie verrückt trainiert und dann zum Rennen am Sonntag schon relativ kaputt ist, wenn man nicht nur eine gewisse Kondition vorher aufgebaut hat. Jetzt aber mal, ihr kommt aus dem Flachland, ihr kommt aus Norddeutschland. Du hast schon ein bisschen gesagt, an der Burg in Altenwalde kann man ein bisschen fahren. Ich würde mal sagen 25 Höhenmeter, mehr ist es da auch nicht. Was kann man denn von euch erwarten? Wo wollt ihr euch denn platzieren? Wie läuft das denn bei euch so?
Also bei mir lief es diese Saison eigentlich schon besser als erwartet. Ich habe immer probiert, mich im Mittelfeld der Starter aufzuhalten, was auch meistens geklappt hat. Platz nach oben ist immer da, aber mit dem, was wir hier haben, wie wir trainieren können, war ich da schon relativ sehr zufrieden.
Also ihr kommt ganz hoch von ganz oben aus dem hohen Norden, aber platziert euch im Mittelfeld und das ist mehr, als man erwarten kann. Das finde ich auf alle Eiern wert. Ganz fantastische Platzierungen sind das dann, ja. Was sagen denn die anderen so dazu? Also die ständig da unten wohnen oder ständig am Park wohnen oder da, wo Berge sind. Erkennen die Leistung an, dass ihr ohne Training da hinkommt oder wie läuft das da so?
Ja, also die sind halt ziemlich überrascht, dass wir immer die weite Strecke auch kommen, um da dann 2 Tage zu fahren und auch die Leistung, die wir da bringen.
Jetzt redet ihr hier die ganze Zeit vom Downhill-Fahren und vom Training und Ausdauer, Kondition und Rennradfahren. Jetzt stelle ich mal eine ganz blöde Frage, aber ich meine, ihr fahrt nur bergab. Was ist denn da dran so anstrengend?
Also ich glaube, am anstrengendsten ist tatsächlich, sich die 2 Minuten, die man da runterfährt, sich einfach nur darauf zu konzentrieren, was man im Training gemacht hat auf der Strecke und dass man auch genau die Linien trifft, die man sich im Training ausgesucht hat, die man fahren will.
Und wozu brauche ich da Ausdauer, wenn ich noch nicht mal trete?
Na gut, es gibt nicht auf allen Strecken viele Geraden, aber gerade dann, wo es Geraden gibt, probiert man natürlich alles rauszuholen, wo man viel treten muss, damit man auch die paar Sekunden, die man vielleicht durch einen Fehler im Wurzelfeld oder so verloren hat, auch wieder gut zu machen.
Vielleicht muss ich da nochmal eben einhaken. Also manche Strecken sind ja auch ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie lange ihr so runterfahrt. Aber wenn man sich vorstellt, dass man quasi ständig in der Kniebeuge und alles abfedern muss, dann noch auch noch treten muss und mit den Armen arbeiten muss, quasi Liegestütze, Kniebeugen und Treten alles gleichzeitig macht und das irgendwie 5 Minuten lang, dann kann man sich ja vorstellen, dass das eventuell auch anstrengend ist. Also ich kann das nachvollziehen, Marlin. Also ich bin bei einigen Downhills schon an meine Grenzen gekommen. Und das auch schon in den Mittelgebirgen. Und von den Alpen brauchen wir da gar nicht reden.
Okay, alles klar. Jetzt kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man vielleicht auch ein bisschen Kraft und Kondition dafür braucht. Wenn ich das jetzt mal ausprobieren wollen würde, so ein bisschen Mountainbiken hier in Cuxhaven, kann ich euch da einfach ansprechen oder wie funktioniert das? Also ihr habt ja jetzt erzählt, es gibt da so ein paar Strecken in Altenwalde. Wie finde ich die denn? Also wo fahre ich da am besten und wen frage ich vielleicht?
Ja, die Strecken sind in Altenwalde hoch zur Burg und da gibt es so einen Weg zum Durchlaufen. Und von da aus gehen die Strecken rechts los. Oft sind wir auch da oder andere Freunde von uns, die kann man dann einfach ansprechen.
Das heißt, ihr seid so eine feste Gruppe an so einer Mountainbike-Clique oder habt ihr auch so einen richtigen Namen oder Verein, den ich ansprechen kann, wo ich da vielleicht auch Kontakte finde, die mit mir zusammenfahren?
Also einen richtigen Fahrradverein in Cuxhaven-Altenwalde gibt es jetzt, soweit ich weiß, nicht. Wir haben jetzt unser kleines Racing-Team gegründet Anfang des Jahres. Da könnte man einfach zum Beispiel über den Instagram-Kanal mit uns in Kontakt treten, wodurch man uns schreiben könnte.
Okay, das ist doch schon mal super. Ansonsten hinkommt zur Burg, denn wenn schönes Wetter ist, trifft man euch in jedem Fall da an. Ich habe euch da schon öfter getroffen. Instagram-Kanal hast du gerade erwähnt. Ist auch schon auf jeden Fall gut, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will. Macht auf jeden Fall weiter, fahrt ordentlich und dann will ich noch ein paar Platzierungen in den Top 3 sehen in dem nächsten Jahr, oder? Ist da was möglich?
Für unseren Freund Paul, auch aus unserem Rennteam, der ist jetzt dieses Jahr auch das erste Mal mit dabei, fängt auch jetzt an mit dem Rennfahren. Der hat jetzt seine ersten Top 10 Ergebnisse geschafft. Der fährt nächstes Jahr auch noch in der U17, Lars und ich müssen dann schon in der Herrenklasse fahren. Da ist es ein bisschen schwieriger, aber für Paul ist dann doch was möglich.
Alles klar, dann sind wir mal ganz gespannt. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Einblicke in Downhill in Cuxhaven, Downhill in Norddeutschland. Dankeschön. Also jetzt habt ihr es gehört. Wenn ihr hier in Cuxhaven und umzu seid oder hier mal Urlaub macht, dann guckt doch mal bei den Jungs vorbei. Die freuen sich mit Sicherheit, wenn ihr mal ein paar Mal mit die Strecke runterfahrt. Einfach mal vorbeifahren. Zugucken lohnt sich auch. Die machen da ordentliche Spektakel und wenn man Bock hat, dann kann man mitfahren. Auf jeden Fall eine gute Sache. Es gibt ja auch noch mehr Radtreffs, die wir hier anbieten und die gemacht werden.
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass es bei euch ja in den Rennradgruppen quasi so einen Sonntagstreff oder Schönwettergruppe oder sowas gibt. Ist das richtig?
Da hast du recht. Da gibt es eine Gruppe, die sich jeden Sonntag um 9:30 Uhr am Outfit trifft. Das ist ein Fitnessstudio hier in Cuxhaven. wenn du hier im Urlaub bist oder wenn du aus Cuxhaven bist, da kannst du einfach hinkommen. Im Augenblick wird eigentlich fast immer mit dem Gravelrad gestartet. Das sind so 2-2,5 Stunden am Sonntag. Ja, ist so Social Ride, gemütliches Fahren. Sportlich schon ein bisschen, also man sollte schon ein paar Mal gefahren sein, damit man da mitfahren kann. Aber es ist nicht so schnell, dass man da nicht mitkommt.
Und im Sommer fahrt ihr dann Rennrad?
Und im Sommer ist das dann tatsächlich auch ein Rennradtreff. Und der zweite Rennradtreff ist ja mittwochsabends 18 Uhr hier bei uns vom Laden.
Das finde ich auch total spannend. Ich weiß noch damals, als ich bei Rad und Tour angefangen habe, da war der ja, Sonntagstreff, sage ich jetzt mal, oder auch der Mittwochstreff, war im Winter immer ein Mountainbike-Treff. Das ist jetzt auch gar nicht mehr, ne?
Genau, das ist tatsächlich weg. Also Mountainbike ist da so ein bisschen raus. Das hat sich komplett umgewandelt zum Gravel-Treff. Also dieser Mittwochstreff ist jetzt ja auch, also jetzt in dieser Jahreszeit, wenn du jetzt den Podcast hörst, dann treffen die sich schon jeden Mittwochabend 18 Uhr mit Lampen und Gravelbike und fahren Schotterwege, Waldwege, aber auch Straße.
Das heißt, man kann schon sagen, jetzt abgesehen von unseren Downhill-Jungs, die jetzt wirklich das ganz intensiv betreiben, ist es schon so, dass das Mountainbike vom Gravelbike weitestgehend zumindest bei uns in Norddeutschland von den Waldwegen geschubst wird.
Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Mountainbikes sehen wir auch in den Verkaufszahlen. Mountainbikes sind total rückläufig und alle, die reinkommen, wollen irgendwie ein Rennrad oder ein Gravelbike haben, die also sportlich Radfahren wollen, die wollen eher in so einer anderen Kategorie unterwegs sein.
Kann man dann überhaupt noch normale Mountainbikes kaufen oder geht der Trend auch eher, wenn überhaupt, zu E-Mountainbikes?
Also wir haben ja Mountainbikes noch im Programm, wir bieten das an und ab und an gibt es auch Leute, die genau das wollen, also die Mountainbike fahren wollen, die auch im Urlaub dann Mountainbike fahren wollen und hier ein bisschen sich fit halten wollen auf dem Mountainbike. Kann ich auch verstehen, ist ein Rad, was total Spaß macht und wo man was absolut vielseitig ist und ja auch deutlich breitere Reifen hat als ein Gravelbike und dementsprechend bequemer, komfortabler und auch sicherer im Gelände ist. Also von daher kann ich es schon nachvollziehen. Und der große Bruder ist ja dann das E-Mountainbike. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Mit dem E-Mountainbike kann ich einfach im Gelände nochmal einen kleinen Tick schneller fahren, vielleicht als mit einem normalen Mountainbike. Hab vielleicht dann auch mehr Spaß durch die höhere Geschwindigkeit. Und wenn ich in den Bergen bin, komme ich natürlich total super mit dem E-Mountainbike bergauf.
Ja, das hatten wir ja im Harz. Das hat mir auch total Spaß gemacht, da mit dem E-Maverick die Berge hochzufahren und auch wieder runter. Also bergab hat mich das ja auch gar nicht gestört, weil ja, da ist der Motor halt aus.
Genau, also das sind so die Leicht-Mountainbikes, das finde ich auch ein total interessantes Feld. Also Mountainbikes, die kaum mehr wiegen, als wenn sie keinen Motor haben, mit einem relativ kleinen Akku, mit einem super leichten Motor. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der nächstes Jahr ganz, ganz stark sein wird, weil damit kann ich normal Rad fahren und bin einfach noch ein bisschen Schub und wenn es berghoch geht, komme ich eben ganz locker hoch.
Also Überholhof würde ich jetzt mal ein Veto einlegen. Ich hatte nämlich gerade irgendwas gelesen von E-Bike-Verbot in Aspen.
Ja, Aspen, vielleicht müssen wir ganz kurz mal dich als Hörer abholen oder Hörerin abholen. Aspen, Colorado, ein super Skigebiet, ein super Bike-Gebiet in den Rocky Mountains in Amerika. Und das ist die erste große Destination, die E-Bike-Fahren verbietet.
Aus welchem Grund?
Naja, die haben Angst, dass da jetzt zu viele Menschen überall die Berge hochfahren können. Also wir sind ja gerade beim Mountainbike gewesen, wo man mit Motor hoch kann. Aber ich glaube, der Sache stehe ich wirklich kritisch gegenüber.
Weil?
Ja, einfach das E-Biken zu verbieten. Also das ist jetzt ja, ich könnte ja auch ohne E-Bike da hochfahren. Es könnten ja auch ganz viele ohne E-Bike da hochfahren. Man muss ja nur fit genug sein. Dann ist ja quasi dieses Verbot wie, als wenn ich verbieten würde, dass Menschen mit zu viel Fitness da Fahrrad fahren dürfen.
Ja, also, das ist absoluter Quatsch. Also ich meine, nur die Kategorie E-Bike da zu verbieten, dann muss ich das Radfahren da allgemein verbieten.
Ja, oder einschränken. Also es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass sie es verbieten wollen grundsätzlich, sondern es geht darum, dass sie es einschränken wollen, weil das zu viel geworden ist. Da habe ich absolutes Verständnis für. Ich finde es total wichtig, dass man, das ist ja dieser Overtourism, und wenn das jetzt bei den E-Bikes oder bei den Mountainbikes so ist, dass das einfach zu viel wird, dann bin ich absolut dafür, dass man das naturverträglich so einschränkt, damit wirklich alle ihren Spaß haben, damit die Natur sich gut erholen kann und damit das nicht zu ausufernd betrieben wird. Aber jetzt einfach zu sagen, wir verbieten E-Bikes und wir machen eine Urlaubsuhr nur noch für die ganz, ganz Fitten, ganz Jungen, ganz Drahtigen, die da hochfahren können, das finde ich ein bisschen diskriminierend. Ich glaube, dass das nicht die Lösung sein sollte.
Hast du eine Idee, wie es sein könnte?
Naja, man kann so Ticketsysteme machen, dass man sagt, okay, also jeden Tag dürfen da XY viele Radfahrende auf die Strecken und dann ab einem gewissen Volumen ist dann Schluss. So könnte man es zum Beispiel regeln. Also da wäre das dann ja ganz klar, dass egal, wie du da hochfährst und was du fährst, kannst dann trotzdem hochfahren. Also das wäre zum Beispiel viel schlauer, finde ich.
Vielleicht könntest du das nochmal kurz auf Englisch wiederholen, damit wir das weitersenden können.
Das wird schwierig. Willst du mich foppen? Oder? Ja, also das müsst ihr schon selber übersetzen, wenn es für euch in Aspen interessant wird. Aber ich glaube, das ist ja einfach nur auch exemplarisch, um mal zu sagen, das könnte ja auch im Harz oder in den Alpen auch einigen Regionen drohen, dass sie irgendwie ein E-Bike-Verbot oder sowas in Erwägung ziehen. Ich glaube, das sollte man sehr, sehr vorsichtig handhaben.
Gut, Vorsicht ist ja sowieso so ein Thema. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die können dann bergauf fahren. Und wir hatten ja im Harz auch Teilnehmende dabei, die so ein bisschen vorsichtig oder übervorsichtig beim Bergabfahren waren und auch Angst hatten, ne? Und dann teilweise auch von ihren Rädern abgestiegen sind und gar nicht mehr runterkamen den Berg.
Ja, aber auch das, glaube ich, da muss man auch da ein bisschen Rücksicht auf die Leute nehmen. Ich weiß das Problem, ich kenne das Problem auch und ich habe da schon viel von gehört. So ein E-Mountainbike verleitet natürlich dann irgendwie so einen Schotterweg hochzufahren, vielleicht sogar mal einen Trail hochzufahren, weil bergauf ist es dann wirklich relativ einfach. Es ist nicht zu schnell, man muss nicht bremsen, man muss reintreten, damit man da hochkommt, das geht dann. Das ganze bergrunter ist dann fahrtechnisch schon wieder eine Herausforderung. Ich habe schon von vielen E-Mountainbikern gehört, die schon auf den normalen Forstautobahnen, auf den Schotterwegen bergab überfordert sind. Also da mein Tipp, unbedingt fahrtechnisch schon trainieren vorher und sich ganz langsam rantasten und nicht mit dem E-Mountainbike irgendwie auf die Alm rauffahren, auf die Almhütte und da zwei Bier genießen und dann steht man vor der Abfahrt und kommt da nicht runter. Das ist natürlich toll, ist auch nicht gut für den Ruf der Mountainbikes und E-Mountainbikes. Das wäre dann total schlecht. Also das sollte man auf gar keinen Fall machen. Sowieso Alkohol während des Radfahrens ganz weglassen und auf jeden Fall nur darauf fahren, wo man auch sicher ist, dass man da ganz sicher wieder runterfahren kann.
Und du hast gerade Fahrtechniktraining angesprochen, das macht ja grundsätzlich auch Sinn, da hatten wir ja schon mal einen Podcast drüber, also wenn du dich dafür interessierst, dann hör mal rein in der Episode mit Kerstin Kögler, war das, ne? Mhm. Da erzählt sie sehr viel und sehr gute Sachen über das Thema Fahrtechniktraining.
Genau, das finde ich auch total wichtig, dass man unbedingt ein bisschen Fahrtechnik macht, damit man sich sicher ist. Und dann hat man auch richtig Spaß und dann ist ein E-Mountainbike mit Sicherheit auch eine total gute Wahl.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Wir sind ja nicht alleine. Also wir waren ja noch nie so richtig allein, aber wir haben ja einen ganz interessanten Partnerbetrieb gefunden, Marlene.
Ja, wir waren letzte Woche in Büren und ich muss sagen, also das Fahrradfahren hat mir da auch gefallen.
Ja, genau. Das war übrigens eine meiner legendären Downhill-Strecken, Büren-Hart.
Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Das war echt auch sehr cool. Da lässt sich das bestimmt sehr gut fahren.
Ich glaube, der kürzeste Downhill in Deutschland.
Okay, aber gut, du hast jetzt gesagt, wir waren in Büren. Genau, wir haben einen Fahrradhändler in Büren getroffen, weil wir da so ein bisschen Strategiegespräch geführt haben.
Genau, und wir haben festgestellt, dass wir sehr ähnlich von der Aufstellung sind und wir können uns für die Zukunft eine Zusammenarbeit vorstellen. Wir werden das hier im Podcast mit Sicherheit noch in Zukunft, werden wir näher drauf eingehen und vielleicht auch das Rathaus Büren als Podcast-Partner gewinnen können. Dann erfährst du das natürlich als Podcast-Hörerin, als Podcast-Hörer, als Erste oder Erster.
Genau, wo wir schon den ersten Kontakt mit Büren hatten, das ist jetzt ja noch nicht ganz so neu, ne? Also wir haben ja schon mal was mit denen zusammen gemacht. Das war dieses Jahr im Harz beim Bike Venture.
Genau, Bike Venture, eine Veranstaltung, wo du hinkommen kannst, neueste Räder testen kannst, wo wir Fahrtechnikkurse anbieten, wo wir geführte Touren anbieten, Gravel, E-Bike, normale Touren, E-Bikes, wo Rennradtouren, geführte Rennradtouren sind, wo man einfach total cool mit Gruppen interagieren kann, wo man in jede Gruppe mal reinschnuppern kann, wo man wirklich alles ausprobieren kann. Abends mit Veranstaltungen, wo wir zusammensitzen, wo wir ein bisschen Bühnenprogramm machen. Also 3 Tage nur Radfahren und nur Radbekloppte.
Ja, total genial war das. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Und wenn du da jetzt noch ein bisschen mehr zu wissen willst, wie das letztes Jahr beziehungsweise dieses Jahr war, da haben wir einen kompletten Podcast von gemacht, wo auch die Leute, die da waren, ein bisschen erzählt haben, wie es war. Den verlinken wir dir nochmal in den Shownotes. Aber warum sprechen wir darüber jetzt eigentlich?
Weil wir es wieder machen.
Okay, sehr cool.
13. bis 15. Juni 2025, also save the date, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, und ich habe auch schon von ganz vielen Leuten gehört, dass sie unbedingt dabei sein wollen, nochmal wiederkommen wollen, aber auch von sehr vielen neuen Leuten gehört habe, hätten sie gewusst, dass das so für alle Leute da ist, dann wären sie dieses Jahr schon gekommen.
Also da müssen wir es von der Hürde mal ganz, ganz klar sagen. Also egal, in welchem Niveau du Radfahren startest oder in welchem Niveau du jetzt schon fährst, du kannst beim Bike Venture auf jeden Fall die richtigen Leute finden. Egal, ob du 160 Kilometer und 4000 Höhenmeter Rennrad fahren willst oder ob du das erste Mal aufs Gravelbike aufsteigst und mit einer 45-Minuten-Tour schon bedient bist, du bist bei dem Event auf jeden Fall richtig und wirst Gleichgesinnte finden.
Genau, also das Datum kannst du dir schon mal merken, der 13. bis 15.06. Anmeldestart wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten sein. Das heißt, du kannst das zu Weihnachten verschenken oder dir selber zu Weihnachten schenken.
Oder wünschen.
Oder wünschen. Wenn du wissen willst, wann der Start, der Anmeldestart losgeht, dann schreib dich am besten zu unserem Newsletter ein. Da erfährst du das nämlich als erstes.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Eine der meistgefahrenen Touren von unseren Tourentipps ist die Sechs-Seen-Runde.
Weil die so schön ist.
Weil, ja, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Der kleine See, der mit dem blauen Wasser, der so schön ist. Die großen Seen, die man kaum sehen kann. Aber die Strecke insgesamt ist einfach total schön. Und jetzt beim Start in den Herbst haben wir gesagt, da machen wir doch mal einen richtigen Community-Ride von, oder?
Ja, finde ich total klasse. Ich konnte nämlich beim letzten Mal nicht dabei sein. Dieses Mal, da werde ich auf jeden Fall alles dran setzen, dabei sein zu können. Und da ist auch gar nicht so lange hin. Also jetzt, wenn du am Mittwoch den Podcast hörst, dann ist es ja nämlich schon diesen Sonntag.
Genau, guck mal auf die Wetter-App, aber egal wie das Wetter ist, wir fahren in jedem Fall und wir treffen uns bei Grüning in Krempel. Das ist eine Tankstelle, ein Café, ja, eine gut ausgebaute Tankstelle mit super Kaffee und super Kuchen. Den gibt es aber natürlich erst nach der Tour. Wann starten wir?
Wir starten um 10.30 Uhr, da geht's los und da enden wir dann auch wieder.
Und wir kommen da wieder an, also du kannst mit dem Fahrrad dahin fahren, wenn du dir noch ein bisschen mehr Strecke drauf schaffen willst. Du kannst auch mit dem Auto anreisen, Parkplätze gibt's in Krempel genügend. Dann lädst du ab, wir starten 10.30 Uhr die Tour. Die Tour ist ungefähr 70 Kilometer lang, wir lassen uns viel Zeit. Wir fahren den ganzen Tag, wir sind 16, 17 Uhr wieder zurück. Also alles easy, alles cool. Du kannst mit dem Gravelbike mitfahren, du kannst mit dem Mountainbike mitfahren. Du kannst mit dem Trekkingrad mitfahren. Meine Empfehlung wäre jetzt nicht Hollandrad oder Stadtrad und meine Empfehlung ist nicht Rennrad. Also Rennrad geht definitiv nicht.
Ja, also wenn du Bock hast, sei dabei. Wir fahren auf jeden Fall mit und wir freuen uns, wenn noch ganz viele andere mit dabei sind.
Und wenn du mit dem E-Bike dabei sein willst, darfst du das auch gerne, aber du musst dich dann ein bisschen anpassen an die Leute, die ohne E-Bike fahren.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Marlene, bei uns im Hintergrund ist immer so ein wunderschönes Fahrrad, wenn wir hier im Podcast-Studio sitzen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Ja, dieses Fahrrad ist ein Traum. Also wer das gestaltet hat und sich das ausgesucht und gekauft hat, also der muss wirklich Geschmack haben.
Das weißt du, oder?
Ja, im Hintergrund steht mein Fahrrad auf einer Leinwand.
Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Du kannst es nicht sehen, was bei uns im Hintergrund ist. Wir sind ja nur ein Podcast zum Hören. Aber im Hintergrund ist ein ganz schönes gelbes Rapsfeld. Und davor steht ein wunderschönes Orbea Terra. Und zwar in so einem, na, Farbe beschreibst du jetzt besser du.
Ja, ich würde sagen, ich würde das Petrol nennen.
Petrol, okay. Also so ein blau-grün, matt metallic, kommt das hin?
Ja, genau.
So kann man es, glaube ich, beschreiben.
Mit schwarzen Akzenten.
Mit schwarzen Akzenten. Also wirklich ein wunderschönes Fahrrad. Hat sie toll gestaltet, die Marlene. Und also ich bin ja dann für die Fahreigenschaften zuständig. Das ist auch ein total super Fahrrad zum Fahren. Und das passt jetzt ein bisschen zu unserem Social Ride, eigentlich ein bisschen zu unserem Thema. Wir sind ja heute so ein bisschen auf Gravel gewesen. Und ich finde, das Terra von Orbea ist auf jeden Fall ein Gravelbike, was man, wenn man graveln möchte, sich auf jeden Fall mal näher angucken sollte. Das Terra gibt es in der Aluminiumausführung. Du fährst es in der Carbonausführung.
Genau.
In verschiedenen Ausstattungen, verschiedene Farben. Man kann es frei gestalten. Und das Gute ist, wir haben viele, viele Terras da. Du kannst also direkt bei uns zuschlagen und schöne Farben auch. Und die Fahrräder sind auch sogar bestellbar und sofort lieferbar. Also ich weiß, dass viele 24, 25er Räder ausverkauft sind. Gerade im Gravel-Bereich wird es wirklich eng. Es wird ganz knapp. Aber bei Orbea kriegen wir zurzeit eigentlich noch relativ gut und viele Gravel-Bikes.
Ja. Also die Fahreigenschaften sind super, die überzeugen mich, aber wie gesagt, ich bin halt auch ein Verpackungskäufer und ich finde es halt auch einfach wahnsinnig schön.
Ja, jetzt habt ihr mal den Tipp von Miley, die ist wirklich viel mit dem Fahrrad gefahren, auch du fährst es ja auch als Reiserad als Bikepackingrad, oder?
Als alles. Also heute bin ich damit zur Arbeit gefahren. Das ist quasi so, wenn ich mal sportlich zur Arbeit fahre, mein Commuterrad, dann fahre ich damit. Oder Bikepacking mache ich damit. Also das ist wirklich alles. Zwischenzeitlich war es mein Sportgerät, dass ich mir dann sogar einen anderen Laufradsatz draufgebaut habe.
Ja, bist du sogar Rennrad mitgefahren.
Bin da sogar Rennrad mitgefahren, weil es halt auch sehr sportliches Rad ist. Ne? So wird es die Form, also die Geometrie ist schon auch sehr sportlich.
Also Commuter, Reiserad, Sportrad, also alles möglich. Und vor allen Dingen relativ leicht zu bekommen. Mach einfach einen Termin bei uns. Kennst ja das Prozedere, müssen wir nicht wiederholen. Aber Termin abmachen, gute Beratung genießen und dann raus Terra.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Der 3. November ist ja der Community-Ride, der Start quasi in die Wintersaison. Obwohl, vom Winter habe ich noch nicht so was gespürt. Aber 3. November könnte es natürlich anders sein, schon wieder ein bisschen anders sein. Und da gibt's ja neben dem Stadtradeln gibt's ja so eine Community, die nennt sich Frostpendeln. Was hat's denn damit auf sich, Madi?
Ich glaube, das fragen wir lieber die Leute, die es erfunden haben.
Und die kriegen wir hier im Podcast?
Nächstes Mal.
Cool.